NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf den Abend mit Ihnen. Musik als Mutmacher. Studierende der TU Braunschweig bringen gemeinsam mit Jugendlichen aus Uelzen Rock- und Popsongs auf die Bühne und stärken dabei Selbstvertrauen und Teamgeist. Dann schauen wir nach Jever. Der Frauenort Maria von Jever lädt ins Schlossmuseum Jever zu einem Salon über Geld, Macht und die finanzielle Realität von Frauen damals wie heute ein. Und Pariser Flair in Hannover. Der Opernball hat das Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre gefeiert. Inspiriert vom Chanson von Edith Piaf. Padam, wir waren dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es gibt hier ein Sprichwort und das besagt, dass Musik die beste Medizin für eine traurige Seele ist. Aber Musik kann ja noch viel mehr. Zum Beispiel kann sie das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein fördern. Und genau an diesem Punkt setzt ein gemeinsames Musikprojekt von Studierenden der TU Braunschweig an, mit Schülern und Schülerinnen aus Uelzen. Dabei sammeln die angehenden Musiklehrer und Musiklehrerinnen praktische Erfahrungen mit Jugendlichen, die ohne große Vorkenntnisse selbst ausgewählte Rock- und Popsongs auf die Bühne bringen möchten. Kai Rake hat die Teilnehmer dieses Musikprojekts bei einer Probe besucht.
Vierzehn Jugendliche nehmen an dem Projektseminar der TU Braunschweig teil. In einem großen Musikraum mit drei Schlagzeugen, mehreren Keyboards, Gitarren, Bässen und einer professionellen Gesangsanlage können sie sich ausprobieren. Die Musikstudenten und Studentinnen sind mittendrin. Sie dirigieren, zählen Takte vor, geben Einsätze oder tanzen. Eva Lotter-Ibsen schreibt im Sommer ihre Bachelorarbeit. Sie ist begeistert von der Spiellaune der Jugendlichen.
Aber ich finde das richtig toll, dass man hier die Möglichkeit hat, auch Praxis und Theorie zu verknüpfen. Wir haben uns ja auch ein halbes Jahr jetzt darauf vorbereitet und das dann wirklich mit echten Kindern mal so auszuprobieren, ist schon echt toll. Eine klasse Erfahrung.
Vor allem eines fällt auf, die Schülerinnen und Schüler sind nicht nur mit Leidenschaft dabei, sondern auch sehr diszipliniert. Kein alterstypischer Hühnerhaufen, sondern junge Menschen, die etwas lernen wollen, was ihnen auch sichtlich Spaß macht. Um sich dessen bewusst zu werden, bilden die Teilnehmer des Projekts in den Pausen einen Stuhlkreis. Dann wird ein Schlagzeugstock herumgereicht, reden darf nur, wer den Stock hat. Und das funktioniert, zum Beispiel beim Vorstellen.
Hallo, ich bin Hamida, ich bin 17 Jahre alt. Ich höre gerne Lieder mit so halt Gefühle, sage ich mal, die traurig sind und so man singen kann. Ja, und ich schreibe eigene Songs und morgen werden wir halt daran arbeiten.
Ja, hallo, ich bin Bastian und ich spiele den Bass hier in der Band. Ich stehe auf Metal, also Slayer und Slipknot, das ist so meine Musik. Also mir geht es hauptsächlich darum, in der Gruppe zu spielen, mit den Leuten hier zu spielen, das macht immer Spaß, egal welche Musik.
Ich bin Maxeline, erkannt als Maschine. Ich spiele gerne Schlagzeug. Ja, es macht richtig Spaß. Ich mag am meisten Metal spielen und Rock.
Ja, also hier ist mein Lieblingsplatz und das macht mir Spaß und es wird mir... Ich höre immer auch Spaß machen.
Das liegt wohl auch daran, dass hier keine Musiktheorie gebüffelt, sondern einfach Musik gemacht wird. Band ohne Noten nennt sich das pädagogische Konzept, das Spaß und Kreativität freisetzen soll. Musikstudent Felix Koch ist davon überzeugt.
Gerade hier merkt man auch, also man muss Bock haben. Also man muss irgendwie die Motivation mitbringen, dass man erst Praxis hat und dann kann man darauf dann aufbauen mit Theorie. Aber Musik ist immer erst Praxis und das funktioniert sehr gut hier, weil die haben ja allen möglichen Hintergrund und alle machen halt irgendwie mit und erfahren Musik. Also wenn man dann in den Kleingruppen ist und Leute Ideen haben, das will man ja. Also das will man ja rauskitzeln. Also wenn die selber mit Ideen kommen, aber dieses Spielen, wo erstmal alles okay ist, ist ganz wichtig.
Auf diese Weise haben die Schülerinnen und Schüler in 4 Tagen 2 ihrer Lieblingssongs einstudiert. Zuerst wurden einzelne Töne zu einem Playback gespielt, dann folgten Akkorde und am Ende wurde das Stück ohne Playback von der eigenen Band gespielt. Der Lehrer und Studiogitarrist Per Frenzke hat dabei wichtige Tipps gegeben.
Ich liebe das hier einfach. Das ist so schön. Man kriegt so viel von den Kids zurück. Und das heißt immer, die sind nicht beschulbar zum Teil, ne? Und laufen über Tische und Bänke. Und hier in Musik, da sind sie gezwungen zuzuhören, sich so zu verhalten, dass alle was davon haben und es die Gemeinschaft stärkt. Das ist eigentlich die Sache hier, ne? Um die es geht.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn es ums Geld geht, dann stehen Frauen oft schlechter da als Männer. Sie werden einfach schlechter bezahlt, machen oft Teilzeitjobs, weil sie den Job für Kinder und Familie übernehmen, der nicht bezahlt wird. Laut Daten des Statistischen Bundesamtes gilt in Deutschland jede fünfte Frau über 65 als armutsgefährdet. Um über dieses Thema aufzuklären, lädt der Frauenort Maria von Jever zu einem Salon ein. Das Motto: Maria und ihr Geld. Dabei wollen die Organisatorinnen die finanzielle Lebenswirklichkeit von Frauen in den Fokus nehmen. Und zwar in der Gegenwart und in der Zeit der Regentin von Jever, Fräulein Maria.
Was? Du brauchst schon wieder Geld? Du sollst dich schämen. Das Leben ist teuer, dazu noch die Steuer. Woher soll ich es nehmen?
Ja, mein Schatz, ein bisschen Geld musst du mir geben.
Den Ehemann um ein bisschen Geld bitten und hoffen, dass er zustimmt. Das ist eine Situation, die immer noch vorkommt. Und auch wenn sich die finanzielle Situation der Frauen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gebessert hat, so gibt es doch immer noch Defizite, sagt Lisa Krause. Sie ist die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Friesland.
Wir Frauen kämpfen eben im Leben doch häufig mit strukturellen Benachteiligungen, also zum Beispiel die unterschiedlichen Gehälter, die Frauen eben haben für die gleiche Arbeit. Das darf natürlich eigentlich gar nicht mehr sein, aber es kommt eben trotzdem noch vor. Wir haben durch familiäre Verpflichtungen nicht immer die Möglichkeit, Vollzeit zu arbeiten. Dadurch haben wir im Alter weniger Rente, sind häufiger von Altersarmut betroffen. Also das sind strukturelle Benachteiligungen, die wir Frauen eben haben.
Diese Nachteile haben eine lange Tradition, sagt die Historikerin und Leiterin des Schlossmuseums Jever, Antje Sander.
Vieles hängt auch mit dem 19. Jahrhundert, mit der Industrialisierung zusammen, mit dem, ich sag jetzt mal, Hausfrauenmodell, das dann immer weiter propagiert wurde, dann auch bis in die 70er Jahre, wo Frauen ja auch hier in Deutschland eben kein eigenes Konto führen konnten. Also das sind alles lange gewachsene Benachteiligungen, gerade was die Finanzen angeht und vor allen Dingen eben auch, dass die gesamte Familienarbeit über Jahrzehnte hinweg überhaupt nicht gewertschätzt wurde.
Diese Zusammenhänge erklärt Sander beim diesjährigen Salon des Frauenortes Maria von Jever. Die Veranstaltung hat mittlerweile Tradition in der Stadt und wird immer zum Todestag der Regentin Maria begangen. Dieses Mal geht es eben um Geld. Dabei wirft Sander einen besonderen Blick weiter zurück in die Zeit, ins 16. Jahrhundert. Als Fräulein Maria das Zepter in der Hand hielt und das Jeverland regierte.
Maria von Jever und das Geld ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil Maria von Jever das Münzrecht genutzt hat und selber hier in Jever Münzen geprägt hat und damit natürlich auch politische Meinungsbildung, Wirtschaftskraft fördern konnte und ihre Interessen da sehr klug und durchsetzungsstark an den Mann und an die Frau gebracht hat.
So hat Maria von Jever eine Münze geprägt, auf der das Oldenburger und das Jeversche Wappen gemeinsam zu sehen sind. Damit habe sie zeigen wollen, dass das Jeverland nach ihrem Tod an Oldenburg fällt, so Sander. Um 1570 ließ sie den Danielstaler prägen. Darauf ist die biblische Szene zu sehen, in der Daniel in einer Grube sitzt, umgeben von Löwen. Gott und ein Engel eilen ihm zu Hilfe.
Diese Geschichte hat Maria auf ihre Münze gesetzt und wollte damit sicherlich zeigen, dass sie ganz ähnlich wie Daniel in der Löwengrube von vielen äußeren Feinden angegangen wird, insbesondere die Ostfriesen, und dann aber mit Hilfe Gottes ihr die Herrschaft erhalten ist. Und so ist auch ihre Devise: Durch Gott habe ich es erhalten. Also das unterstreicht sie dann nochmal mit.
In einem Vortrag wird Sander diesen Blick in die Historie beim Salon im Schloss Jever werfen. Doch auch die Gegenwart und die heutige finanzielle Lebenswirklichkeit von Frauen sollen in einem Referat einer Expertin aufgezeigt werden, so die Gleichstellungsbeauftragte Lisa Krause.
Die Veranstaltung ist aber auch so ausgelegt, dass es nicht nur ein reiner Vortrag ist, sondern eben auch ein Austausch mit den Gästen stattfindet. Also es können Fragen gestellt werden, es können eigene Erfahrungen berichtet werden. Also das ist immer eine schöne Diskussion und ein guter Austausch untereinander.
Frank Jacobs war das über die finanzielle Lebenswirklichkeit von Frauen heute und die Bedeutung von Geld vor rund 450 Jahren zur Zeit Fräulein Marias. Und dazu lädt der Frauenort Maria von Jever an diesem Freitag, den 20. Februar, ins Schlossmuseum Jever ein. Auf dem Programm stehen Vorträge, es gibt Musik und Diskussionsrunden und das Ganze geht um 19 Uhr los. Der Eintritt ist frei. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Hannover hat der Stadt der Liebe am Wochenende gleich zweimal gehuldigt. Der Opernball stand vor der Tür und mit ihm das Pariser Lebensgefühl der 1950er und 60er Jahre. Denn das Motto in diesem Jahr lautete Padam, in Anlehnung an den berühmten Chanson von Edith Piaf. Mein Kollege Marco Heuer hat sich die Ballnacht mal aus der Nähe angeschaut.
Ein Opernball ganz im Zeichen des Pariser Lebensgefühls. Hannover entdeckt die französische Kapital. Elegant und voller Bohème, bien sûr, aber auch jüngerer, lockerer und lebendiger, als man das gemeinhin von einem Opernball erwartet. Und das Outfit muss natürlich sitzen.
Es sollte kräftige, dunkle Töne haben, aus einem schönen samtigen oder seidigen Stoff sein, fließen. Oder auch auf der ganz anderen Seite kann es ruhig auch mal schön groß und bauschig sein.
Also ich wusste sofort, was ich anziehe.
Wie ist es bei Ihnen?
Ich auch. Das ist immer das Gleiche. Ne? Smoking raus und fertig.
Das Publikum antichambriert durch fantasievoll gestaltete Räume, oft dicht an dicht, denn irgendwo müssen 2200 Menschen hier bleiben. Die Stimmung bei den meisten blendend.
Die Lebensfreude und das Motto einfach, das ist richtig, richtig toll. Ich bin so begeistert, eigentlich komme ich aus Hamburg und es ist wirklich toll.
Das ist wirklich ein Stück von Paris hier nach Hannover geholt worden, ganz, ganz toll.
So, alle sind so sehr locker hier, die Stimmung ist sehr angenehm, sehr gute Musik und
es harmoniert sehr, sehr schön, das gefällt uns super gut. Wir sind zum ersten Mal da, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön.
Für Intendant Bodo Busse war es der erste Opernball in Hannover. 8 Jahre lang hatte er zuvor das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken geleitet. Die Nähe zu Frankreich fehlte ihm ein wenig. Sein Ziel?
Ja, dass wir ganz viele Menschen erreichen können, dass wir eine traumhafte Ballreise nach Paris gemeinsam unternehmen, dass man für einen Abend mal alles vergisst und in diese wunderbaren Bühnenbildwelten eintauchen und sie verlieren kann.
Dazu bedurfte es einiger Arbeit. 981 Möbelstücke mussten ins Haus getragen werden. 18.000 Lilien, Rosen und Nelken wurden für den Opernabend des Jahres verarbeitet. Die perfekte Kulisse für eine rauschende Ballnacht, in die jeder seine eigenen Wünsche hineinprojiziert. Auch Regisseur Felix Schrödinger.
Ich finde, was immer geht, ist leicht durchsichtige Kleidung. Wenn wir über Paris sprechen, dann glaube ich, kann man das machen.
Im Mittelpunkt der Opernshow Stargast Katharine Merling, das Staatsopernensemble, die Tänzerinnen des Staatsballetts Hannover und natürlich das Publikum.
Wie gut sind denn die Tanzkünste des Mannes?
Kommt auf den Alkoholpegel an. Ich würde mal sagen, Stand jetzt hervorragend.
Tanzt er besser, wenn er mehr getrunken hat oder wenn er weniger getrunken hat?
Wenn er mehr getrunken hat, dann ist er lockerer.
Ich habe mal einen Tanzkurs besucht, aber da war ich 14.
Sie haben Damenschuhe in der Hand. Was hat das damit auf sich?
Oh, meine Frau kann auf ihren High Heels nicht mehr stehen. Jetzt habe ich die Schuhe getauscht.
Und so tanzt sich das Publikum in die Nacht. Mit Paris an der Seine, in Hannover an der Leine. Mit einer Melodie, die man nicht mehr so leicht vergisst.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Wir schauen gleich mal auf die Herausforderungen von unabhängigen Buchhandlungen im Wettbewerb mit großen Online-Anbietern. Dann haben wir einen Buchtipp. Filmemacherin und Autorin Lola Randl setzt ihre literarische Dorfgeschichte mit dem Roman Der lebende Beweis fort, nach ihrem Erfolg mit Der große Garten. Zum Schluss Kunst aus Niedersachsen. Die Stiftung Niedersachsen widmet der Künstlerin Gabriela Jolowitsch einen neuen Band. Parallel zeigt das Sprengelmuseum Hannover ihre Holzschnittausstellung. Schön, dass Sie bei uns sind heute Abend. Mit Ihnen zusammen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Buchbranche steht gewaltig unter Druck, denn das Geschäft der großen Online-Shops macht viele lokale Buchhandlungen kaputt. Sie brauchen kreative Ideen, die die Kundschaft anlocken, damit sie auch in Zukunft weiter bestehen können. Elisha Kraft hat in Braunschweig und der Region mit mehreren Buchhändlerinnen und Buchhändlern gesprochen.
Dann wären wir bei 50,90 Euro, bitte.
Der Umsatz ist gut. Bücher aus dem Genre New Adult und Dark Romance gehen hier über den Ladentisch. Zwei Genres für junges Lesepublikum, auf die sich die Buchhandlung Graff in Braunschweig spezialisiert hat. Inhaber Frederik Wrensch bietet sogenannte Signieraktionen an.
Das mit den Signaturen ging los während Corona. Da kam ein Verlag auf uns zu und fragte uns, ob wir persönlich signierte Bücher anbieten könnten. Sprich, der Kunde gibt im Bestellvorgang seinen Namen an und das Buch wird dann wirklich auf seinen Namen signiert. Wir haben gesagt, wir würden gerade alles tun, um irgendwie Bücher zu verkaufen. Und so ist das Ganze dann langsam gewachsen.
Und das bis heute. Regelmäßig kommen Autorinnen und Autoren für mehrere Tage in die Buchhandlung, signieren tausende Bücher. Manchmal in Kombination mit einer offiziellen Signierstunde oder Lesung. Auch prominente Persönlichkeiten wie Angela Merkel waren schon da. Eine entscheidende Rolle spielt dabei Social Media.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den Autoren wuchsen die Kanäle mit der Zeit immer weiter an und Leute auch außerhalb von Braunschweig wurden auf uns aufmerksam. Gerade durch die Signieraktionen ist unser Markt online definitiv ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, wo wir sehr, sehr viel hin verschicken. Insofern haben wir wirklich durch Social Media da nicht nur den Braunschweiger Markt bearbeitet, sondern ganz Deutschland.
Doch der Hype um New Adult und New Romance Bücher flache langsam ab, sagt Wrensch. Damit gehe auch das Interesse an signierten Büchern etwas zurück. Welcher Trend der nächste ist, wisse auf dem Markt aktuell niemand so richtig. Eine neue Herausforderung für den Inhaber und sein 130-köpfiges Team. Daher versuchen sie auch mit anderen Aktionen im Gedächtnis der Leute zu bleiben. Mehrmals im Jahr können Interessierte zum Beispiel in seiner Buchhandlung übernachten.
Das haben wir echt immer innerhalb von 5 Minuten ist das ausgebucht. Also ich weiß nicht, wo der Reiz da ist, in einer Buchhandlung auf dem Boden zu übernachten. Die Leute bringen sich einen Schlafsack mit. Aber das ist schon für viele was sehr Besonderes.
Mit Ideen wie diesen möchte sich Frederik Wrensch auch in Zukunft von großen Online-Händlern abheben. Im Buchladen ein paar Straßen weiter am Braunschweiger Domplatz geht es weniger um die neuesten Büchertrends und außergewöhnlichen Aktionen. Dort stemmt Ralf Harrendorf ganz allein den Betrieb im Pfannkuchbuch. Der 66-Jährige setzt dabei auf ein spezielles Sortiment.
Ich gönne mir eine sehr tiefe Eisenbahnabteilung, macht sonst keiner mehr. Ich habe eine Philosophie-Ecke, ich habe eine Lyrik-Ecke. Und wenn mir dann Leute, gerade die von außerhalb kommen, mal sagen, ach, das ist ja mal was ganz anderes als bei den Großen zum Beispiel, dann ist das Ziel schon mal erreicht.
Wirtschaftlich rechne sich der Betrieb allerdings schon längst nicht mehr. Zusätzliches Personal könne sich Harrendorf nicht leisten. Doch für ihn ist es eine Herzensangelegenheit, seine Stammkundschaft zu beraten. Auch für Sonja Nickel ist die Kundenberatung vor Ort das A und O. Sie ist die Inhaberin der Buchhandlung im Ärztehaus in Salzgitter-Lebenstedt. Die Region ist ländlicher geprägt und die Kundschaft ganz anders als in Braunschweig. Gerade deshalb versucht sie für ihre Kunden, das Unmögliche möglich zu machen.
Wir hatten jetzt gerade einen Kunden, der zur Frankfurter Buchmesse wollte und sich mit Online und Computer und so nicht wirklich auskannte. Und dann war es am Ende so, dass meine Tochter, die eben hier auch ihre Ausbildung gemacht hat als Buchhändlerin, die ihm dann letztendlich über ihr privates PayPal-Konto vorne am Rechner dann diese Karten bestellt hat und ihm ausgedruckt hat und so weiter.
Das gehöre für sie zum Kundenservice mit dazu und zahle sich aus. Dieses Jahr feiert die Buchhandlung ihr 30-jähriges Bestehen. Und Nickel ist optimistisch, dass es sie auch die nächsten 3 Jahrzehnte geben wird.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei NDR 1 Niedersachsen. 2019 hat die Filmemacherin Lola Randl ihr erstes Buch veröffentlicht. In Der große Garten, das gleich für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, erzählt sie von ihrem Dorf- und Landleben in der Uckermark. Randl, 1980 in München geboren, war aus Berlin ins brandenburgische Gerswalde gezogen, um zunächst nur einen runtergekommenen Gasthof zu renovieren, bis das Projekt dann weiter wuchs. Zusammen mit anderen Stadtflüchtigen schuf sie aus einem riesigen Grundstück und einer alten Schlossgärtnerei eben den großen Garten. Nachdem sie diesen in ihrem gleichnamigen Debüt ausgiebig erkundet hat, liegt nun eine Fortsetzung vor. Katrin Krämer hat Der lebende Beweis gelesen.
Das Personal ist weitgehend dasselbe geblieben. Die Erzählerin, ihr Mann, ihr Liebhaber, ihre Mutter, die beiden Söhne. Mit allen lebt die Erzählerin, sowie die Autorin auch, nach wie vor unter einem Dach. Ansonsten sind einige Jahre ins Land gegangen und der dem Anfang innewohnende Zauber ist auf der Strecke geblieben.
Jeder und jede, die dazukam, sorgte für noch mehr Betriebsamkeit. Und ab einem gewissen Punkt konnte man den Garten nicht anders als regionalen Hotspot bezeichnen. Im Zuge dieses Prozesses wurde das Bezaubernde vom Anfang immer realer und damit weniger erstaunlich.
Die damals beflügelnden Aufbruchsgefühle, der Antrieb, hier Neues entstehen zu lassen, wird nun weitgehend von Sinnfragen abgelöst. Bei der Erzählerin stellt sich Orientierungslosigkeit ein, nicht nur, aber auch in Erziehungsdingen.
Seit ich den Faden verloren habe, ist mir noch weniger klar, wie und mit welcher Berechtigung ich auf meine Kinder einwirken soll. Ich will raus aus dem System, aber kaum gerate ich an den Rand, wird mir flau.
Während Lola Randl Der große Garten ursprünglich als ein ironisches Gartenlexikon geplant hatte, wie sie nach dem Erscheinen ihres Erstlingsbuchs in einem Interview sagte, sich daraus dann aber eine Art Roman über das Prinzip Gärtnern, Stadtflucht und Landleben entwickelte, ist der lebende Beweis zu einer Lebens- und Dorferkundung geworden.
Das Dorf meint aber nicht nur die Erdoberfläche und die menschengemachte Struktur aus Gebäuden und Straßen, sondern vor allem das Nervengeflecht des sozialen Konstrukts. Ein verborgenes System, das die Menschen stärker bestimmt und antreibt, als man es als Außenstehender vermuten würde.
Und so wie die Erzählerin versucht, das Prinzip Dorf akademisch zu beackern, macht sie es mit sich selbst auch. Mit Hilfe einer Mindmap, einer Gedankenlandkarte, will sie sich sortieren, um mehr Struktur in ihr Leben zu bekommen. Sie durchpflügt ihr Sein, ist auf der Suche nach Sinn. Gestohlene Rückzugsstunden auf dem Dachboden helfen ihr, abseits vom Familien- und Hoftrubel in Ruhe nachdenken und bilanzieren zu können.
Als wir aufs Land zogen, hatte ich keine Vorstellung, wie mein Leben sein sollte. Irgendwann fiel mir auf, dass wir ein Nest gebaut hatten. Aus Instinkt? Vielleicht. Erst wehrte ich mich gegen den Gedanken, auf der anderen Seite würde es auch eine gewisse Klarheit mit sich bringen.
Ähnlich wie in Der große Garten fließen auch in Der lebende Beweis Tiefgründelndes und Substanzielles mit Alltäglichkeiten und Banalitäten nebeneinander her und ineinander über. Aber während im Vorgängerroman Betrachtungen von Pastinaken und Gedanken über den Analytiker der Erzählerin herrlich lakonisch daherkamen, wirken die Kurzkapitel hier insgesamt schwerfälliger. Stilistisch ist die Notizhaftigkeit, das Tagebuchartige, anders als es im großen Garten der Fall war, staccatohafter geworden. Was diesem Buch fehlt, ist der Blick ins Offene. Zu sehr richtet sich alles aus auf die Nabelschau der Erzählerin und dann überwuchert auch noch ihre Müdigkeit die Zeilen.
Ich verfalle wieder in diese Müdigkeit. Warum bin ich so müde? Nicht schlafensmüde, einfach müde, lebensmüde, aushaltensmüde. Das Material ist ermüdet, aber ein anderes habe ich nicht.
Die Pfade durch den großen Garten hat man noch mit Vergnügen durchschritten, aber um dem weiteren Werden der Erzählerin folgen zu wollen, muss man wohl Hardcore-Fan des Erstlings gewesen sein. Denn im lebenden Beweis ist die Saat einfach nicht richtig aufgegangen.
Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, auch mal ein bisschen zu lesen. Katrin Krämer über Lola Randls Der lebende Beweis. Erschienen ist der Roman bei Mattes und Seitz und kostet 22 Euro. Kulturspiegelzeit am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Toll, dass Sie dabei sind. Kunst der Gegenwart aus Niedersachsen, so heißt eine Monographienreihe, die seit mehr als 50 Jahren Künstlerinnen und Künstler aus Niedersachsen präsentiert. Das Ganze ist herausgegeben von der Stiftung Niedersachsen. Der 80. Band würdigt das Werk der Künstlerin Gabriela Jolowitsch. Außerdem zeigt das Sprengelmuseum Hannover die Ausstellung Gabriela Jolowitsch – Holzschnitte – Woodcuts. Agnes Pürich war dort.
Der Holzschnitt eines Hausboots, kantig mit großen Glasflächen, Dachterrasse und Veranda. Es herrscht leichter Wellengang. Wie auf einem Wimmelbild lassen sich hier viele Dinge entdecken. Kakteen, Plakatwand, Schiffsruder in filigran geschnittenen Linien. Die Inspiration für das Werk kam Gabriela Jolowitsch vor rund 10 Jahren nach einer Fahrt mit einem Hausboot auf der Havel, sagt die Künstlerin.
Im Inneren sieht man eine Art Gebirgslandschaft mit einem Fluss und einem ganz kleinen Männchen. Das ist tatsächlich angelehnt an einer Originalillustration von Tolkien, Der kleine Hobbit. Und das kann man aber fast sehen wie so ein Teppich, der da liegt. Und darauf steht dann so ein Glastisch und da ist eine Zeitschrift drauf. Oben auf dem Hausboot ist ein Lego Starfighter, den mein Sohn zusammengebaut hat. Also alle Sachen, die gerade in dem Moment um mich herum waren, die wandern irgendwie auch in dieses Bild.
Der Detailreichtum. typisch für die Arbeiten von Gabriela Jolowitsch. Sie hat Spaß daran, sichtbar zu machen, was sie selbst gesehen hat. Auch triviale Gegenstände wie ein Sparkassenzeichen oder Plastikgartenstühle lassen sich in ihrem Mosaik aus Alltagsdingen finden, die sie zu einer Erzählung verwebt. Dazu verschränkt sie oft einen inneren mit einem äußeren Raum, spielt mit Perspektiven. Ein Thema, das ihr schon seit der Kindheit in den 80er Jahren in Salzgitter vertraut ist.
Meine Oma väterlicherseits war Malerin und Grafikerin, hat sogar Linolschnitte gemacht und Illustration. Also da haben wir schon immer total viel mitgekriegt. Da lag zu Hause auch immer ein Escher-Buch rum und mein Vater ist zum Beispiel in Brasilien aufgewachsen und meine Oma hat dann auch ganz oft so vor Ort gezeichnet, also die Leute auch gezeichnet, das Haus. Und ich glaube, dieses auch Erzählen, was man gerade sieht, das ist auch schon ziemlich früh mitgekommen.
Rund 50 Werke werden im Sprengel-Museum gezeigt. Die Tatsache, dass hier eine Technik aus dem Mittelalter wie der Holzschnitt Bilder hervorbringt, die durch heutige Häuserschluchten an Comics oder Graphic Novels erinnern, verleiht den Drucken viel Aktualität. Man wird sofort neugierig, sich in die Werke zu vertiefen. In einer fünfteiligen Arbeit zitiert Gabriela Jolowitsch zudem ein Selbstporträt des Künstlers Ernst Ludwig Kirchner von Anfang des letzten Jahrhunderts. Kurator Stefan Gronert.
Vier Bilder davon sind aus Anlass einer Kirchner-Ausstellung in der Kunsthalle Bremen entstanden. Und wir sehen, wenn wir darauf schauen, dass diese Porträts, die sich auf diesen vier Bildern zeigen, auch eine andere Linienführung haben. Und das hängt damit zusammen, dass sie sich auf Grafiken von Kirchner bezogen hat, diese quasi zitiert hat und eben auch den Stil von Kirchner zitiert hat.
Eine richtige Entdeckung ist zudem der Katalog zur Ausstellung aus dem Wallstein Verlag Göttingen. Neben Werken verschiedener Schaffensphasen haben die Kunsthistorikerinnen Gunda Leuken und Sandra Rentgen zu Stichworten wie »Der Alltag der Dinge« oder Moment und Muster Gespräche mit Gabriela Jolowitsch geführt. Sie sind wie Sprechblasen neben den Bildern platziert, Wissenshappen, die Lust auf mehr machen.
Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Eine Stunde ganz viel Kultur und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute Abend mit dabei waren. Kommenden Dienstag hören wir uns dann wieder. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin Martina Gielitzer, wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaft schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Bis dann. Tschüss.